Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wir wollen jetzt über ein neues Buch reden, auf Deutsch vorliegend, das Buch einer jungen niederländischen Autorin, Marieke Lukas-Reinewald. Wenn Sie den Namen nicht kennen, da sie ist bei uns schlicht noch ganz unbekannt. Ihr Buch heißt jedenfalls auf Deutsch Was man sieht. Helga von Beuningen hat es übersetzt. Peter Obernhalle ist unser Kritiker. Bevor wir über den Roman reden, sagen Sie uns erstmal was über diese Autorin Marieke Lukas-Reinewald, 1991 geboren. Ich weiß noch nichts über sie.
Ja, sie ist zwei, dreimal, glaube ich, in Deutschland auch aufgetreten, unter anderem im Literaturfestival in Berlin. Aber in der Tat ist sie in Holland natürlich sehr viel bekannter, allein schon durch regelmäßige Auftritte im Fernsehen, in Talkshows und solchen Sachen. 2015 kam von ihr ein Gedichtband heraus, für den sie immerhin den Preis das beste Poesiedebüt des Jahres bekommen hat. Und dann dieser Roman hier, über den wir jetzt sprechen, das wurde ein Bestseller. Aus der Sicht einer Zehnjährigen beschreibt sie das Leben einer streng protestantischen Bauernfamilie. Sie selber ist auch streng reformiert aufgewachsen und übrigens arbeitet sie immer noch zwei Tage in der Woche in einem Betrieb für Milchkühe.
Diese strenge protestantische Umgebung, in der diese Autorin groß geworden ist, ich musste ja sofort an Martin Tart und den Calvinismus denken, als ich das hörte, die finden wir also auch in diesem Buch wieder.
Ja, man kann auch an Gerd Mark zum Beispiel denken, ja, der selber als Sohn eines reformistischen Pfarrers ein Jahrhundert meines Vaters geschrieben hat, wo er das sehr gut beschreibt. Ja, die ganze Familie der Ich-Erzählerin gehört einer orthodox-kalvinistischen Kirche an. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Und der Einfluss dieser Kirche, der ist zu spüren bis in den Alltag hinein. Ein Einfluss auf den Alltag ist natürlich allen fundamental monotheistischen Religionen zu eigen, die einfach überzeugt sind, die Wahrheit auf ihrer Seite zu haben. Nun spielt ja solche Kirchen, so streng pietistische oder kalvinistische Sachen in Deutschland nicht so eine große Rolle. Das heißt, ich frage mich, könnte man vielleicht darin auch lesen, eine Kritik an moralistischen Bewegungen, also an Bewegungen, die versuchen, auf den Alltag Einfluss zu nehmen und die mit Verboten unterwegs sind, die in unserer Zeit ja doch virulent geworden sind.
Nun wollen wir natürlich erst mal wissen, worum es eigentlich geht. Erzählen Sie uns das.
Ja, also die Ich-Erzählerin, ich habe es schon fast gesagt, ist ein 10-jähriges Mädchen. Jas heißt sie. Das Ganze fängt an zwei Tage vor Weihnachten und der älteste Sohn Mattis geht Schlittschuh fahren. Und als Jas merkt, dass der Vater ihr Lieblingskaninchen zum Festbraten auserkoren hat, betet sie zu Gott, er möge doch lieber Mattis nehmen statt des Kaninchens. Was passiert? Gott erhört sie. Mattis bricht im Eis ein und ertrinkt. Ja, und das Kaninchen wird gerettet. Weihnachten fällt nämlich aus. Das heißt, Mattis Tod ist also der Ausgangspunkt. Diese Familie, die sowieso eher lustfeindlich eingestellt ist, verbietet sich ab sofort jede Freude. Das ganze gute Essen für Weihnachten wird den Nachbarn gegeben. Mattis Stuhl bleibt da, darf aber nicht berührt werden. Der Vater zieht sich zurück, die Mutter verweigert. Das Essen überhaupt wird immer dünner. Das ist unheimlich hart für diese Kinder. So hart, dass sie Ticks entwickeln. Sie schlagen ihren Kopf an die Wand. Auch sadistische Neigungen entwickeln gegenüber Tieren, besonders grausam. Oder auch grausam gegen sich selbst, wie Jas, das Mädchen von 10 Jahren, das sich wochenlang den Stuhlgang verbietet. Also sie kriegt nichts und will auch nichts wieder zurückgeben.
Das klingt nicht nach einer unbeschwerten Jugend und Kindheit. Ist es auch keine unbeschwerte Lektüre?
Nein, ist es nicht. Es ist wahrhaftig nicht. Also die Schilderungen sind sehr kompromisslos, unerbittlich, würde ich fast sagen. Das ist tatsächlich ein Leben voll unterschwelliger und offener Gewalt. Wobei ich betonen muss, also nicht die Eltern sind nicht gewalttätig. So etwas kommt nicht vor. Aber diesen Eltern, dieser Familie wird nichts geschenkt und sie selber schenken sich selber aber auch nichts. Darüber hinaus sind die Kinder ja nun auch in dieser Situation zwischen, ein schwieriger Lebensabschnitt zwischen Kindheit und Jugend und die Erfahrungen, die sie machen, die Geheimnisse der Eltern, die sie mitbekommen. Dann kommt auch noch die Maul- und Klauenseuche irgendwann, die den gesamten Viehbestand der Familie dahin rafft. Die müssen alle gekeult werden. Und vor allem natürlich die erwachende Sexualität, das können sie nicht bewältigen. Auch weil Liebe und Zärtlichkeit fehlen. Also wenn die Eltern die Kinder anfassen, dann ist das immer grob. Das Ergebnis ist tiefste Verzweiflung. Und was bleibt ihnen übrig? Eine Utopie, die andere Seite des Sees nämlich. Das ist die Stadt mit ihren Verlockungen. Für den Vater ist das nur die Jauchegrube. Schon Matthies wollte ja übrigens dahin, bevor er ertrank.
Klingt nach einem dunklen Buch. Wie schreibt dann die Autorin?
Ja, das ist schon stark, sehr machtvoll. Ich musste ein paar Mal an Hamsun denken. Allerdings war Hamsun, als er Segen der Erde schrieb, ein alter Mann fast. Ja, der war fast 60.
Und die ist Ende 20.
Und sie ist 28. Und der Stil ist auch ganz anders. Das liegt vielleicht dann doch eher an der Jugend. Es ist überbordend, unruhig, wuselig. Das hat mich manchmal an Bruegels Winterbilder erinnert, wo ja unheimlich viel passiert und alle machen irgendwas. Und dann ist es auch in so einem bräunlichen Ton fast, erdig, schwer. Vielleicht als Kritik inflationär geht es ja ein bisschen um mit Vergleichen. Also das Wie, das ist so und so, wie das und das, das kommt 2-3 Mal auf pro Seite vor. Es gibt kein Entrinnen, aber dieser Roman, ja, vielleicht musste er wirklich raus bei ihr, um nochmal auf die Verstopfung zurückzukommen.
Peter Obernhalle war das über Marieke Lukas-Renewelds Roman Was man sät, aus dem Niederländischen von Helga Beuningen übertragen, erschienen bei Suhrkamp, 317 Seiten, 22 €. All das bei uns im Netz, deutschlandfunkkultur.de.